Doppelacht, Bundesliga, internationaler Fußball, Gossip. Wir ordnen die Woche mit euch ein. Servus, moin moin, gute Doppelacht, Bundesliga, siebter Spieltag. Es ist Montagnachmittag, neue Aufnahmesituation. Ich bin krank, heute muss er uns tragen. The one and only, LS. Ja, hallo Lasse.
Moin moin, servus und gute. Ja, ich werde dich durch die Partie tragen, wollte ich gerade sagen, durch die Folge tragen.
So ein bisschen. Ich bin heute aus gesundheitlichen Gründen auf der Bank und komme nur für die letzten 20 Minuten, falls was anbrennt.
So ging es mir gestern auch beim persönlichen Spiel gegen VfL Harmonia. Es wurden nur 10 Minuten und kurz vor meiner Einwechslung fiel das 3-1.
Für euch hoffentlich.
Nee.
Gegen uns. Ja. Also musstest du im Impulsgeber werden.
Ja, ich war highly motivated, not.
Wie ist es ausgegangen? 4-3 für euch, ne?
4-1. kommen wir damit direkt zur Nationalelf. Ich kann keine Brücke schlagen, aber vielleicht gewinnen wir auch mal 4-1 gegen
die USA?
Und Mexiko.
Ja, schauen wir mal. Ich hätte die Brücke andersrum geschlagen. Warum macht Christian Pulisic das erste Mal im Länderspiel 4 Tore für die USA? Aber wir können auch so anfangen.
Machen wir so.
Wir haben ja einen neuen Bundestrainer.
Ja, genau. Der gute Julian. Schon mal erstmal eine gute Besetzung mit Sandro als Co-Trainer.
Sandro oder Sandra?
Sandro.
Okay.
Hast du Sandra verstanden?
Ja, ich habe Sandra verstanden. Okay. Okay.
Und genau, was sagst du zum Kader? Da wurden neue Impulse gesetzt.
Ist das ein Umbruch in der Nationalmannschaft?
Nee, ein kleiner.
Ein kleiner. Das sind Feinjustierungen eines neuen Bundestrainers. Jetzt müssen wir erstmal definieren, sprechen wir über die Nominierung oder über die Nicht-Nominierung?
Sowohl als auch.
Womit willst du denn anfangen?
Fangen wir bei Dortmund an. Da gab es ja Nicht-Nominierung und Neu-Nominierung. Oder
Wieder-Nominierung.
Wieder-Nominierung.
Ja, Emre ist nicht dabei.
Schlotterbeck ist nicht dabei. Und dafür ist aber Mats Hummels dabei. Die Wiedernominierung.
Ja, es ist konsequent. Will man Julian Nagelsmann da jetzt eine Bayern-Präferenz unterstellen? Warum er direkt bei Dortmund...
Ja nicht, weil Emre einfach kacke gespielt hat. Und Schlotterbeck ja auch nicht überragend. Und Hummels halt so ein bisschen der Leistungsträger bei Dortmund aktuell ist. Also
Stabilisator,
genau. Das ist ein gutes Wort. Also das beschreibt das ganz gut. Also völlig nachvollziehbar, meines Erachtens.
Gehe ich mit. Also dass Emre nicht dabei ist, ist konsequent, weil da hast du einfach auch auf der Position aktuell generell bessere Spieler und auch aktuell formstärkere Spieler. Boah, Schlotterbeck hat auch selten in der Nationalmannschaft überzeugt. Also warum den jetzt mitnehmen und dann lieber die Erfahrung von Hummels reinbringen? Ja. Wenn er dann spielen kann. Weil er ist ja angeschlagen, ausgewechselt worden gegen Union.
Ja, das wusste ich ja bei der Nominierung noch nicht, aber ja.
Klar.
Jali Akcan kannst du nicht nominieren, weil der für die Türkei spielt.
Das stimmt, ja.
Ja, und gehen wir mal weiter zu den Neunominierungen. Wir haben noch Chris Führig von Stuttgart und Kevin Behrens.
Bei Führig sage ich, es ist verdient und auch richtig, ihm zumindest mal eine Chance zu geben. Ich gehe nicht davon aus, dass er extrem viel spielen wird.
Nein.
Aber er ist mal dabei. Das ist so Nationalmannschaftsluft schnuppern.
Ja.
Und Kevin Behrens ist eine gute Story so für die Medien. Irgendwie von, keine Ahnung, Wilhelmshaven, Regionalliga bis hin zur Nationalmannschaft. Meinetwegen nehme ich mit, hat das jetzt viel Zukunft und Substanz. Glaube ich nicht und hoffe ich auch nicht.
Nee, glaube ich auch nicht. Ist halt so ein bisschen ähnlicherer Spielertyp wie Füllkrug. Ne? Bullig, kopfballstark, kommt mehr über den Willen statt über die Technik.
Ja, das ist eine schöne Umschreibung.
Tritt, in Anführungsstrichen, mit solchen Formulierungen muss man ein bisschen vorsichtig sein, deutsche Tugenden.
Ja, gerade so. Bei aktuellen Wahlergebnissen am Wochenende ein bisschen fußballerische deutsche Tugenden.
Exakt. Finde ich okay. Also kann man machen, ne? Also bringt ja ein bisschen Breite in den Kader. Weil ich sehe den Behrens, wenn ich einen Füllkrug auswechsel als Stürmer, würde ich eher einen Behrens bringen als einen Werner.
aktuell definitiv und es passt auch vom Spielertyp.
Ist Werner noch dabei?
Nee, ist er nicht.
Ja, guck. Also passt eher vom Spielertyp, ja. Und hätte er eher die Form, die er am Anfang der Saison hatte, auch fortgeführt, wäre es ja vollkommen berechtigt auch, dass er auch vielleicht ein paar Minuten bekommt.
Ich glaube, darauf baut die Nominierung erstmal so ein bisschen auf. Wie oft Kevin Behrens dann nachher auch im Laufe der Saison dabei ist und ob wir den nächstes Jahr bei der EM sehen, weiß ich nicht, sehe ich auch noch nicht so. Aber ist eine gute Story. So.
Aber sonst, Goretzka ist wieder mit dabei?
Ja, das überrascht mich jetzt nicht. Also das war ja klar.
Es war eher überraschend, dass er nicht dabei war, auch wenn er zu dem Punkt nicht gespielt hat, aber Lachs passt schon, ja. Ansonsten gibt es keine neue Nominierung, ne? Nee.
Du hast Nationalmannschaft besser drauf als ich.
Ja, passt schon.
Das muss ich zugeben. Gut, aber es wäre eine Überraschung gewesen, wenn Julian Nagelsmann einen Goretzka nicht nominiert.
Ja.
Also das war ja, selbst von Hansi war das ja irgendein Verzweiflungsmove, den keiner verstanden hat. Das werden wir heute noch öfter hören.
Also ja, aber von mir oder von dir?
Ich glaube, von uns beiden.
Ja, okay.
Bundesliga?
Ja, ich muss noch einen kleinen Schwenker machen.
Ey, hast du noch Gossip?
Ja, zweite Liga, ne? Da muss ich drüber reden.
Ja, dann reden wir drüber.
Also, Pauli überragend aktuell. Haut Nürnberg 5-1 weg. Und so wie ich meinen Trainer Stu gehört hat am Sonntag, hätten die in der ersten Halbzeit auch schon 2-3 Tore machen können.
Ich hab's nur gelesen, ich hab's nicht gesehen. Wir hatten kurz überlegt, ob wir das gesehen, gucken.
Aber ja,
haben sehr stark, aber viel wichtiger, Pauli dadurch Tabellenführer.
Genau. Und auch, weil HSV es nicht geschafft hat, in der 97. Minute einen Elfmeter zu verwandeln.
Ja, da war ich ganz kurz, das habe ich im Ticker zufällig mitbekommen. Das war gefühlsbad für mich. Weil erstmal habe ich mich geärgert, dass der HSV in der 90. Minute noch den Ausgleich macht. Und dann habe ich mich gefreut, dass sie es in der 97. nicht gewonnen haben.
Ja. Ja, aber bleibt aber trotzdem dran. 2 Punkte hinter Pauli.
Es ist generell super spannend in der zweiten Liga. Also
und man muss sagen, es wird vom Norden so ein bisschen dominiert, sehe ich hier gerade. Weil Pauli HSV 1 und 2, dann kommt Lautern, gut, nicht so, Norden, aber dann Kiel, dann Hannover.
Alles Nordvereine.
Ja.
Gut, ist ja auch kein. Ist
oben.
Ja, dann also in der zweiten Liga. Ich muss sagen, in der ersten Liga gibt es keinen Nordverein mehr. Also müssen wir in der zweiten Liga die Fahne hochhalten.
Stimmt. Aber vielleicht nächste Saison mit St. Pauli im HSV.
Das wäre natürlich für Hamburg als gesamte Stadt ein Idealszenario, wenn beide in 1 und 2 aufsteigen.
Das wäre richtig witzig. HSV versucht es seit Jahren, die Junior auszusteigen und dann steigt St. Pauli mit auf und haben weiter ein Derby. Das ist doch geil.
Und St. Pauli wird Meister dann bitte.
Ja, hoffentlich. Hoffentlich, ey. Ja, aber das war schon zur zweiten Liga. Lass uns reingehen in den Spieltag.
Das fängt für mich mit zwei Mannschaften an, die sich inhaltlich auch für die zweite Liga bewerben. Zumindest was sie größtenteils spielen am Freitagabend.
Ja, ich hab's nicht gesehen. Ich will's auch nicht sehen. Das war Gladbach gegen Mainz.
Genau, das Ganze geht 2-2 aus. Kurz zum Spiel. Tom Kraus startet das erste Mal für Mainz, weil Dominik Kor, ich glaube, auch erkältet ist. Ein Leidensgenosse aktuell. Und Fun Fact, Gladbach konnte bisher keines ihrer drei Heimspiele vor diesem Spiel gewinnen.
Ja, konnten sie jetzt am Freitag auch nicht.
Nee, Gladbach steht bei 3-8 Toren und 3 Niederlagen, einem Unentschieden zu Hause. Das ist noch nicht das, was Gladbach sich, glaube ich, erhofft hat. Und wie man in die Saison starten wollte, weil fußballerisch sieht das oft gar nicht so schlecht aus. Das habe ich letzte Woche schon gesagt. Und es ist auch in diesem Spiel so, dass Gladbach bemüht ist, dass sie spielerisch besser sind, dass sie den Ball auch mehr haben, mehr Ballbesitz. Und dann haben wir Mainz, die Bo Svensson Fußball spielen, aber eben auch aktuell unglücklich agieren. Weil Mainz kann man nicht wirklich viele Vorwürfe machen. Die machen ein solides Auswärtsspiel für einen soliden Bundesligisten. Die sind stabil, die sind kompakt, die halten Gladbach ganz gut im Rahmen und drehen dann überraschend das Spiel. So, um das mal kurz zum Spielfilm her darzustellen.
Wusstest du, dass Bo Svensson mal bei Gladbach gespielt hat?
Ja, aber nur eine Saison, glaube ich, ne?
Weiß nicht, aber... Ja, so viel will ich über das Spiel nicht verlieren. 2-2. Gladbach dadurch ein bisschen geklettert in der Tabelle, aber absolut noch nicht raus aus dem Abstiegskampf. Wir werden immer noch weiter drin bleiben. Und ich glaube, das Spiel spiegelt so ein bisschen die Situation bei den Vereinen wieder. Mainz möchte, kann aber nicht. Gladbach kann so ein bisschen, aber...
ist nicht konsequent genug.
Genau, ja.
Gladbach fehlt auch so ein bisschen die individuelle Klasse. Also man merkt, dass sie eigentlich einen Plan haben und dass Suane auch gute Ideen hat.
Die können die PS nicht auf die Straße bringen.
Nee, so ist es auch, weil eben ein Thuram fehlt, wo man jetzt ja auch sieht, wie gut er ist. Weil Jonas Hofmann fehlt, wo man auch sieht, wie gut er ist. Wenn man bedenkt, dass man letzte Saison diese Qualität noch bei Gladbach hatte, muss man fast sagen, haben die letzten 2 Jahre viel zu wenig aus ihren Möglichkeiten gemacht.
Ja, stimmt.
Ja, das so ein bisschen. Und wir haben noch das Traumtor von Gruder zum zwischenzeitlichen 1-1. Und der hat sich ja so ein bisschen reingespielt bei Mainz. Könnte das denn Überraschungscall für die EM nächstes Jahr werden? Ich sag mal, auf der Flexposition wir nehmen den einfach mal mit.
Ich wollte gerade fragen, wer ist das?
Eieieiei. Lasse.
Da wird nur im Kopf geschüttelt. Ja. Ich sehe, dass er 311 intensive Läufe hatte.
Ja, das ist gut. Hier kommt aus der Mainzer Jugend, offensiver Flügelspieler, 19 Jahre alt, U21 Nationalspieler und hat sich jetzt über die Spiele auch in die erste Elf von Mainz gearbeitet.
Ja, Mainz ist ja auch immer so ein bisschen so ein Umfeld, wo man sich in Ruhe entwickeln kann.
Erstmal das, und Mainz hat ja schon den ein oder anderen Nationalspieler hervorgebracht. Ne, ganz vorne ist dann Luis Holtby zu nennen.
André Schürrle. Aber was ist mit, wo wir junge deutsche Nachwuchstalente, was mit Johnny Burkhardt, ist er verletzt?
Ja, der ist immer noch angeschlagen, weil der ist ja ganz schwer verletzt, ist ja fast die ganze letzte Saison ausgefallen, hatte sich dann nur rangearbeitet, aber jetzt schon wieder, ich meine, Verletzungsrückschlag, und der wird wahrscheinlich erst Ende des Jahres zurückkehren.
Das ist so schade. Das ist eigentlich der Spieler, den wir vielleicht auch in der Nationalmannschaft gebrauchen könnten.
Vom Spielertyp her ja. Aber unterm Strich, eigentlich müsste dieser Spielertyp Timo Werner sein. Der ist aber seit 3 Jahren außer Form. So ehrlich muss man ja auch sein. Weil ja, Burkhardt eben. Und Werner finde ich vom Spielertypen schon verhältnismäßig ähnlich.
Ja, definitiv. Burkhardt ist ein bisschen größer. Egal. Lass uns zum nächsten Spieler kommen.
Ich möchte noch eine Sache erwähnen. Mainz klettert auch in der Tabelle. Von 18 auf 17. Weil die mit 2 Punkte und nicht ein. Also für beide ging es nach oben. Das möchte ich hier nicht unterschlagen. Das ist mir ganz wichtig.
Okay.
Stuttgart gegen Wolfsburg.
Da wurde wieder gerassiert.
Da wurde extrem gerassiert, obwohl es lange nicht so aussah. Erstmal kurz.
Absolut. Wolfsburg hatte in der ersten Halbzeit ja auch brutale Chancen, aber war komplett die bessere Mannschaft. Spielerisch auch.
Wolfsburg hat das auch gut gemacht, weil ich habe mir aufgeschrieben, dass Wolfsburg wieder einen ähnlichen Ansatz wählt wie gegen Frankfurt. Wir sehen Yannick Gerhardt wieder auf der 10. Wir haben also eine kompakte, defensiv starke Mitte bei Wolfsburg und das klappt gut. Ne, dadurch hat man die Dominanz im Mittelfeld. Man kann dieses Box-Mittelfeld von Stuttgart so ein bisschen stören. Wolfsburg presst extrem hoch und spielt auch, ich sag mal, sehr, sehr intensiv. Das sollte sich im Laufe des Spiels rächen, aber so die ersten 60 Minuten ist Wolfsburg auch für mich die bessere Mannschaft.
Ja, definitiv. Haben nachher halt auch durch sehr schlechtes Defensivverhalten verloren. Wenn ich das eine Tor denke, wo Riedle Barkow den Ball verliert, was macht er da?
Die waren platt. Also Wolfsburg war einfach platt. Und das ist einmal das, was ich mir noch rausgeschrieben habe. Ich habe mir 2 Sachen, die mir extrem aufgefallen sind, rausgeschrieben. Erstmal bringt der VfB nach 60 Minuten Silas und Undav. Da habe ich mir schon gedacht, das ist schon bessere Bundesliga-Qualität an Offensivspielern. Also auch die Kaderbreite bei Stuttgart ist trotz der nominellen Abgänge von einem Mavropanos, von einem Sosa und von einem Endo, ganz, ganz wichtig, gar nicht so schlecht. Und man sieht eine Systemumstellung bei Stuttgart. Die gehen dann auf eine 3-4-1-2, schieben das Ganze höher, drücken Wolfsburg nach hinten und nutzen dadurch, dass sie die Flügel nochmal frisch besetzt haben, einfach aus, dass Wolfsburg platt ist. Und das sieht man ganz stark, was du eben rausgesehen hast, bei dem Ballverlust vor dem 2-1. Weil Baku war einfach nicht auf der Höhe. Führig ist noch spritzig und wach. Ne, geht ins Pressing, gewinnt den Ball, spielt dann einen extrem starken Pass auf Gyurassi, fand ich. Weil der ist sehr risikobehaftet, aber der war perfekt getimed. Und ja, was Gyurassi dann macht, ist natürlich schon eine Qualität, dass er dann cool bleibt, den Torwart aussteigen lässt und den Ball reinschiebt. Also der ist in der Form seines Lebens aktuell und kann das jetzt auch schon 7 Spiele konservieren.
Ja, das ist brutal. Ne? Dann hättest du nur noch, ist noch 3 Tore entfernt, die Marke von Christopher Nunku und Niklas Füllkrug von letzter Saison zu erreichen. Und das in vielleicht 9 oder maximal 10 Spielen. Ein Drittel der Saison.
Ja, aktuell sieht es so aus. Also zum Vergleich, Niklas Füllkrug hat sein 13. Saisontor letztes Jahr am 18. Spieltag geschossen. Und Christopher Nkunku am 30.
Ja gut, aber Nkunku war auch verletzt.
Nkunku hätte auch über 20 gemacht, wenn er nicht, also der hat ja auch nur 26 Spiele gemacht oder so, oder 23.
Ja.
Also der hatte eine extrem gute Quote und war fast die Hälfte, also mindestens ein Drittel der Saison verletzt, muss man ja auch dazu sagen. Und dann sieht man, dass Wolfsburg nicht mehr so viel entgegenzusetzen hat. Gyurassi macht sein 3. Tor, steht jetzt bei 13 Toren in 7 Spielen, bricht damit den Bundesliga-Rekord von Robert Lewandowski. Der hatte nämlich mal nach 7 Spielen 11 Tore und ist aktuell auf Pace 42 Saisontore.
Ja gut, die Werte würde ich mir überhaupt nicht erreichen.
Nein. Also, wenn der am Ende der Saison Mitte 20 hat, ne?
Dann, ja, vollkommen okay.
Ja, dann können alle zufrieden sein. Also, wenn der so zwischen, weiß ich, 23 und 27 rauskommt, hat der eine überragende Saison gespielt.
Ja, na klar.
Eine Frage zu dem Spiel habe ich noch. Stuttgart hat die letzten 5 Spiele gewonnen, aus den letzten 7 Spielen 6-mal gewonnen und nur gegen Leipzig 5-1 verloren. Und ist Tabellenzweiter. Kommt die Länderspielpause für Stuttgart zur falschen Zeit?
Naja, gut. Man kann jetzt sagen, ja, nein, kann man argumentieren, ja, kann nochmal in Ruhe ein paar Sachen aufarbeiten, sich ein bisschen schonen, bisschen Fliege betreiben, oder man sagt halt, ja, es kommt zur falschen Zeit, weil sie jetzt im Rhythmus sind und so weiter und so fort. Aber ich glaube, du bist auch in 2 Wochen noch im Rhythmus. Und es ist egal, ob die jetzt die Länderspielpause haben oder nicht.
Ich bin gespannt. Also ich bin ja grundsätzlich pro Stuttgart und mir gefällt das Ganze ja auch relativ gut.
Aber hast du nicht gesagt, die holen aus den nächsten 4 Spielen 3, 4?
Aus den nächsten 5 Spielen 4 Punkte?
Ja, ist schon vorbei, ne?
Nee, sie haben 3 geholt.
So.
Ein Unentschieden habe ich noch und dann müssen die 3-mal verlieren.
Okay.
Also man muss auch sagen, dass die ganzen Kracher bei Stuttgart ja erst noch kommen. Also ich spiele noch gegen Leverkusen, ich spiele noch gegen Dortmund, ich spiele noch gegen Union und ich spiele noch gegen Bayern.
Ja, lass uns mal auf die Termine von Dings gucken.
Also die hatten jetzt ein okayes Startprogramm. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich jede Woche von Peer eine Nachricht mit VfB Oleole bekomme. Und ich mir so langsam denke, der wandert ab. Wirklich, der wird noch zum VfB-Fan. Und wird seinem HSV untreu.
Ja gut, aber die haben jetzt Union, auch absolut schlagbar. Dann Hoffenheim, das wird nochmal ein Brett. Dann Heidenheim, ist okay. Dortmund ist auch ein Brett. Dann kommt Frankfurt-Bremen. Ja, aber du hast noch 3 Spiele gesagt, ne? Haben die noch? Ne, 4 Spiele.
4 Spiele haben sie noch.
Ja gut, das ist Union.
Verlieren sie!
Hoffenheim?
Verlieren sie.
Heidenheim?
Ja, du bist ja unentschieden, wieder meiner Rechnung, aber das gewinnen sie. Dann haben wir halt 6 Punkte.
Dortmund?
Verlieren sie.
Ja, schauen wir mal. Wollen wir weitergehen zum nächsten Spiel?
Laut meinem Skript und deiner Überleitung ist das bei mir sogar Dortmund gegen Union. Das wird sich gerade gut anbieten.
Ja, können wir machen. Können wir reingehen.
Ne, das nehme ich gerne mit. Und da möchte ich gleich mit der Startfrage schlechthin, die sich bei diesem Spiel aufdrängt, starten. Warum bitte sitzt Julian Brandt auf der Bank? Also,
ja, ich hab's ja geschrieben. Ich verstehe es nicht. Vielleicht ist es Belastungssteuerung. Kann sein.
Weiß ich nicht.
Aber lässt du jemanden, so einen Spieler gegen so eine Mannschaft zur Belastungssteuerung, wenn die Nationalmannschaftspause ja eigentlich kommt, gut, jetzt bei der Nationalmannschaft, dann machst du dich ja behauptet einfach mal auch nicht tot. Aber gut, du reist nach in die USA, ist auch nicht so ganz einfach.
Ja, das eine Spiel ist um 2 Uhr nachts deutscher Zeit. Ich glaube, es ist gegen Mexiko. Das ist völlig absurd.
Ja, es ist.
Aber trotzdem, also der BVB ist ja der Arbeitgeber. So, der muss ja die.
Ja, dann lasse ich ihn doch lieber 60 Minuten kicken.
Auch
von Anfang an.
Einmal das. Und ich finde, dass Julian Brandt eigentlich genau der Spieler ist, den du gegen eine Mannschaft wie Union Berlin brauchst.
Ja.
So, und dann ist er halt bei der Nationalmannschaft nicht ganz so fit. Und dann.
Es ist vollkommen egal für den Arbeitgeber, für Dortmund. Also, scheiß drauf.
Ja, finde ich nämlich auch. Habe ich nicht verstanden. Man hat auch gesehen, dass das jetzt nicht so die gute Entscheidung war. Zwei andere Sachen sind mir noch aufgefallen in der Aufstellung beim BVB. Dortmund spielt wieder mit einer veränderten Doppelsechs. Wir haben diesmal Can und Felix Nencher, ich will das
nie lernen. Felix.
Wie man den Namen ausspricht. Einmal das. Und Füllkrug startet wieder für Sebastian Haller. Sebastian Haller im Moment sehr, sehr weit weg von der Startelf.
Absolut weit weg.
Kommt für mich ein bisschen überraschend, weil ich glaube, in der Saison-Preview haben wir noch versucht, dem Call einzureden, dass er Torschützenkönig werden könnte.
Ja, aufgrund der Rückrunde auch vollkommen berechtigt.
Ja, also das war eigentlich relativ gut. Aber dann lass uns zum Spiel kommen. Wie hast du die erste Halbzeit gesehen? Weil die.
Also ich habe gar nichts gesehen. Ich habe nur die Highlights gesehen. Ich habe das im Ticker verfolgt. Ich habe dir auch gleich geschrieben. Hier 1-0 Füllkrug.
Stimmt, ja.
Dann hast du mir gesagt, Postwenden 1-1 in Gosens. Da blieb mein Stück Tafelspitz vom Redizio kurz in meinem Hals stecken. Und als du geschrieben hast, Bonucci, ist es fast wieder rausgesprungen.
Ja, weil es war nämlich relativ viel los in der ersten Halbzeit, weil wir haben zwischendrin noch ein Tor von Kral, was wegen Abseits nicht anerkannt wird.
Tor von Füllkrug,
was? Wir haben ein Tor von Füllkrug, was nicht anerkannt wird. Also der VAR hatte viel zu tun, hat sich aber auch in beiden Fällen überraschenderweise richtig entschieden.
Die muss mal arbeiten da im Kölner Keller.
Ja, denn der Elfmeter war auch okay, den kann man geben, fand ich.
Okay, kann man geben? Den musst du geben.
Gut, das sagst du jetzt als Dortmund-Fan, ich wollte ja deine diplomatische Brücke bauen, das
offenhalten. Tut mir leid, ich verstehe nicht, warum Hummels da reklamiert und sagt, nein, nein, nein. Also der hat doch nicht ansatzweise den Ball gespielt.
Gut, ist aber auch Mats Hummels.
Ja, aber der redet gerne mit Schiedsrichtern. Er ist auch eloquent.
Das stimmt,
wahrscheinlich. Ich habe auch gehört, dass er einen Podcast
hat. Ich habe aber auch gehört, dass wir die bessere Durchschnittsbewertung haben.
So, was ist da los? Alleine ist schwer.
Also, gerne mal 5 Sterne bei Spotify geben an der Stelle. Leonardo Bonucci macht sein erstes Bundesliga-Tor, das hatten wir eben schon. Mhm. Und dann haben wir diese turbulente erste Halbzeit rum. Union führt auswärts. Es sieht alles gut aus. Dann haben wir erstmal das Union Berlin, das Spiel noch aus der Hand gibt, da können wir gleich drüber reden. Aber dann macht mein Lieblingsspieler, Nico Schlotterbeck,
ein Welttor.
Das 2-2. Und dann jubelt dieser Mann, ne? Und ich sag mal so, ich saß mit Axel auf dem Sofa und wir haben beide überlegt, den Tisch in den Fernseher zu schmeißen.
Hä, wieso das denn?
Weiß ich nicht, ich finde, so jubelt man nicht. Ich habe mir aufgeschrieben, es gibt 3 Arten, wie ein Fußballspieler jubeln darf und Nico Schlotterbeck hat keine davon erfüllt.
Welche 3 Arten gibt es denn?
Es gibt den Signature-Jubel, wenn du so berühmt bist wie dann Robert Lewandowski und Gareth Bale und Cristiano Ronaldo.
Oder regelmäßig Tore schießt.
Ja, oder sehr regelmäßig Tore schießt, genau. Dann gibt es den dominanten Jubel, wenn du einfach so ein Stadion silenced, wie Cristiano Ronaldo, der sich bei Atletico auf die Bande gesetzt hat. Oder auch so ein.
Du meinst so ein Lambo-Lieb von Amon Ross St. Brown.
Ja, so ungefähr. Also wenn du wirklich was dahinter hast oder wenn du jubelst wie ein Zlatan Ibrahimovic und es gibt den Jubel aus der Emotion raus, wenn du ein Siegtor mit Bedeutung schießt. Aber nicht, wenn du in der 54. Minute das 2-2 schießt und erstmal halb Deutschland...
Ja, aber was für ein Tor? Hallo?
Deswegen muss ich trotzdem nicht hampeln. Also das möchte ich jetzt mal ganz kurz sagen.
Ich war auch überfordert mit der Situation.
Der hat schon mal so ein Tor gegen Schalke geschossen.
Echt? Aber nicht bei Dortmund und Freiburg, oder?
Nee, letzte Saison im Derby. Das ist das zwischenzeitliche 2-1.
Okay. Oder 1-1. Okay, krass.
Auch so ein Distanzschuss. Aber weiß ich nicht, ob man das machen muss. Also fand ich fand ich schwierig.
Weißt du, ich habe noch einen Jubel im Kopf von ihm bei Freiburg, da hat er seinen Bizeps präsentiert.
Hätte er mal einen Skorpion gemacht wie Marcel Janssen.
Okay, nee, auch nicht. Ja.
Also, weiß ich nicht. Dafür bin ich vielleicht inzwischen zu altmodisch. Was mir dafür umso besser gefallen hat, war das 3:2 von Dortmund.
Boah, lecker.
Das war eine wunderschöne Umschaltsituation.
Ja, und wer war für dich für die Chance, die Brandt bekommt, das Tor zu schießen, die entscheidenden Spieler?
Der entscheidende Spieler, Marco Reus.
Ja, schon, weil er den Pass gespielt hat.
Ja, aber weil Marco Reus auch wieder unterstrichen hat, dass er einfach das... Der ist einfach wichtig für den BVB. Weil der
ja, aber also wie kommt das? Erstmal Brandt, Freihandschlag, dann kriegt Reus den Ball auf der rechten Seite, dribbelt oder führt den Ball weiter Richtung Zentrum. Boah, 30 Meter vor, 30, 35 Meter vom Tor oder 40 Meter und spielt dann raus rechts auf Brandt. In der einen Situation, wo Reus in die Mitte zieht, ist Füllkrug auf der linken Seite, macht die Mitte frei und zeigt ganz aufgeregt rüber auf die rechte Seite, wo er gesehen hat.
Da kommt der Julian Express.
Auch ja, und Donny Malen. Und dann ganz entscheidender Laufweg von Donny Malen, dass er nicht auch auf die rechte Seite zieht, sondern einmal quer geradeaus Laufweg von Marco Reus kreuzt und weiter nach links läuft, damit deren linken Verteidiger von Union mit rüberzieht und den Passweg frei macht für Julian Brandt. Sehr, sehr wichtig. Weil wenn Donny Malen auf der rechten Spur bleibt, dann muss Reus schießen. Dann ist die ganze Situation hinüber.
Das ist wahr. Und dann, selbst wenn denn Reus den Pass da reinspielt, rennen wahrscheinlich Brandt und Malen sich über den Haufen oder so, weil sie beide in dem gleichen Raum sind.
Ja. Also, einen entscheidenden Spieler kannst du da nicht nehmen, weil jeder so seine Funktion hatte. Reus, dass er den Pass spielt, Füllkrug, dass er darauf aufmerksam macht, auf die rechte Seite, dass Donny Malen, dass er einmal den Laufweg kreuzt und natürlich Julian Brandt, dass er da einmal mit dem Platz sprintet.
Das hätte ich Julian Brandt übrigens nicht zugetraut, weil der war ja blitzschnell vorne.
So blitzschnell kenne ich ihn auch nicht.
Da hat er das Tor schon im eigenen 16er gerochen und den Sprint angezogen.
Ja, er hatte das schon im Kopf. Er wusste alles schon vorher.
Genau, ja, genau so.
Ich will mal kurz gucken auf seinen Top Speed seiner Saison. 32,88.
Das muss ja in dem Sprint gewesen sein, sonst kommst du ja da so schnell nicht rüber.
Nee, ist aber jetzt nicht so viel.
Nee, ist okay. Also ein Karim Adeyemi läuft das zum Aufwärmen.
Rückwärts.
Wahrscheinlich wirklich.
Aber aktuell läuft bei ihm nicht so viel.
Nee, da wird seine Freundin noch gerade einen Track rausgebracht und der heißt On Top.
Ja, das trifft nicht auf Karim zu.
Ja, ob es auf sie zutrifft, anderes Thema. Ich möchte noch abschließend sagen, der BVB gewinnt zum vierten Mal in Folge. Also es ist oft nicht das Schönste, was der BVB macht. Man kann gewisse Personalentscheidungen kritisieren oder sich zumindest konstruktiv damit auseinandersetzen. Aber der BVB gewinnt.
Ja, genau. Und Adeyemi wird auch nicht eingewechselt.
Nee, der ist auch fast so weit weg von der Elf wie Sebastian Haller.
Ja, der wird immerhin eingewechselt.
Genau, der hat
und hat auch noch ein Tor erzielt, aber mit der Hand.
Ja, genau. Und laut Regeln darf das dann wohl nicht zählen, weil er das Tor macht. Obwohl das natürlich kein absolutes Handspiel ist. Aber
du kannst ja, das bin nicht vollkommen.
Ja, fand ich auch okay. Vierter Sieg in Folge für den BVB. Fünfte Bundesliga-Niederlage in Folge für die Köpenicker. Da läuft aktuell nicht so viel zusammen bei Union Berlin. Weil Union gibt auch nach der Champions League die nächste Führung außer Hand. Also es ist nicht so, dass du bei einer 2-1-Führungspause in Dortmund gewinnen musst. Aber es ist trotzdem ein bisschen auffällig, weil das aus Sachen resultiert, die man so von Union aus der letzten Saison nicht kennt. Ich habe mir aufgeschrieben, Union hat wettbewerbsübergreifend die Saison schon 18 Gegentore bekommen. Zum gleichen Zeitraum in der letzten Saison waren es 7.
Krass. Mehr als doppelt so viel.
Mehr als doppelt so viele. Was mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen ist, was aber logisch ist, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, Rani Khedira fehlt, Robin Knoche fehlt, das sind die beiden defensiven Schlüsselspieler.
Beide verletzt, ne?
Beide verletzt, genau. Es ist ein bisschen untergegangen, weil Union einfach personell und von den Namen her relativ prominent aufgerüstet hat. Es ist aber auch so, dass die Dreierkette, seit Robin Knoche verletzt ist, der reguläre Abwehrchef ist, nicht so ganz funktioniert, weil du hast Diogo Leite, der ist Portugiese, du hast Bonucci, der ist Italiener, das erste Mal in der neuen Liga, und du hast Döki, der ist Niederländer. Da merkst du drei verschiedene Länder, auch vom Alter her alle komplett auseinander. Also Bonucci sehr erfahren, Döki ist Mitte 20, Leite ist Anfang 20. Da passt es nicht so, obwohl die individuell für sich alle sehr gute Spieler sind.
Ja, definitiv. Ich habe auch noch drei Random oder Facts zu dem Spiel oder eine Frage. Weißt du, was Dortmund und Union Berlin gemeinsam haben?
Großes, breites Spektrum. Also, sie haben eine Fanfreundschaft. Nee, das wäre komisch.
Nein, sie sind Sieg aus der Champions League.
So, ja, okay.
Aber jetzt mit dem Sieg holte Dortmund seinen vierten Bundesliga-Erfolg in Folge. Und die sind seit 15 Ligaspielen ungeschlagen.
Ist die längste Serie im deutschen Profifußball aktuell.
Genau.
Das hätte ich auf dem Schirm gehabt. Ja.
Ja, genau. Und Mats Hummels, ne, gewinnt zum 207. Mal mit Borussia Dortmund und ließ damit Michael Zorc hinter sich.
Ist jetzt Rekordsieger des BVBs in der Bundesliga,
ja,
ne?
Ja.
Ja. Und er hat auch weniger Spiel als Zorc gebraucht, meine ich. Irgendwie 360 oder 380.
Ja, das ist sehr wahrscheinlich, weil er Hummels in einer sehr erfolgreichen Zeit bei Dortmund gespielt hat oder spielt. Als in einer erfolgreichen Zeit als Michael Zorc. Macht ja Sinn. Wollen wir zum nächsten Spiel kommen?
Ist bei mir RB Leipzig gegen den VfL Bochum.
Ja. Dann hau mal raus. Was gab's da so? Also,
erstmal muss ich über die Aufstellung reden. Wie immer kurz einen Spielfilm. Yusuf Paulsen ist auf der Bank.
Frechheit.
Unter anderem. Und es hat ihn erwischt, Felix Paslak sitzt auf der Bank. Nach ehrlicherweise nicht ganz so guten Leistungen in den letzten Wochen, was natürlich an der Mannschaft liegt, in der er spielt, hat es ihn jetzt erwischt. Er muss auf die Bank gegen die Leipziger.
Ich glaube, wir schicken mal dem lieben Herrn Paslak eine Säge, damit er am Trainerstuhl sägen kann.
Ich sehe da eigentlich nur zwei Auswege für Felix Paslak. Der eine heißt Real Madrid.
Real Madrid oder nix?
Ja, oder Manchester City alternativ noch.
Ja.
Das könnte ich mir vorstellen. Jetzt aber unironisch weiß ich nicht, ob Felix Paslak sich damit nicht sogar wirklich längerfristig aus der ersten Elf bei Bochum gespielt hat.
Boah, das kann gut sein, ne?
Ich glaube das auch, weil Bochum in dem Spiel, die verteidigen halt mit Mann und Maus. Und
ja, das passt halt auch nicht zu Felix Paslak.
Nein, der.
Das ist ein offensiver Feingeist.
Der will auch Impulse setzen. Der will nicht nur verteidigen.
Genau.
Also der muss eigentlich, ich verstehe sowieso nicht, warum er nicht auf der 10 spielt, aber das ist ein anderes Thema.
Richtig. Der spielt einen Stöger oder Asano.
Ja gut, Asano hat immerhin unseren Bundestrainer auf dem Gewissen, ne?
Und der Flick, wie ist das? Kenn ich nicht.
Was ist das?
Aber was gibt es über das Spiel zu sagen?
Ja, ehrlich gesagt nicht so viel. Deswegen möchte ich auch gleich zu den Highlights von dem Spiel kommen. Und das Highlight ist Manuel Riemann. Weil der hält zwei Elfmeter aus dem Spiel.
Und angeln sogar fest.
Ja, weil der von Xavi Simons sehr...
laissez-faire?
Ja, nicht mit genug Spannung geschossen wird. Der von Forsberg ist auch nicht gut geschossen. Aber wenn du es irgendwie schaffst, den Keeper zu verladen, ist der wenigstens drinne. Ich bin da ehrlich gesagt bei der Theorie, wenn du schon den Elfmeter verschießt, dann verschießt ihn wenigstens wie Mauro Icardi gegen Menu, der das Ding wirklich motiviert mit 90 Sachen 3 Zentimeter neben den Pfosten setzt, wo du genau weißt, der wollte links unten präzise ins Seitennetz schießen, dass der Keeper da nicht rankommt.
Ja, definitiv.
Also der hat den Plan und der hat voll durchgezogen. Wenn du dann so einen Rückpass machst wie Xavi Simons, sieht das nur geil aus, wenn du ihn reinmachst.
Ja, wenn du nicht reinmachst, ist es immer sehr, sehr peinlich, ne? Also, das...
Extrem. Aber auch also schwach von Leipzig, dass sie es nicht schaffen, über die volle Spielzeit ein Tor zu schießen. Es ist aber auch auffällig, Fun Fact, Bochum beendet das Spiel mit 5 Innenverteidigern auf dem Feld. Der hat ab der 70. Minute hat der nur noch Verteidiger eingewechselt, der Leid.
Ja, würde ich auch machen.
Der wollte unbedingt irgendwie diesen Punkt.
Und was vielleicht Xavi Simmons noch lernen muss, den Torwart aufzugucken. Ich habe mir die Szene nochmal angeguckt. Und bevor Simmons schießt, bevor er den letzten Fuß auf den Boden packt, da ist Riemann schon auf dem Weg in die Ecke. Da siehst du schon genau, wohin springt.
Jetzt ist die Frage, Manuel Riemann ist ja ein anerkannter Elfmetertöter. Da kommen wir jetzt auch noch ein bisschen zu, weil inhaltlich können wir über das Spiel nicht so viel sagen. Aber Xavi Simmons hat in seiner Karriere noch nicht so viele Profi-Elfmeter geschossen.
Und ich glaube, der kennt Michael Riemann auch gar nicht.
Also er kannte Michael Riemann auf keinen Fall.
Jetzt ja.
Ne, dabei ist Michael Riemann ja eine Legende des deutschen Fußballs, das darf man ja immer nicht vergessen. Du weißt, wie Riemann in Anführungsstrichen berühmt geworden ist, oder?
Nö.
Wirklich nicht?
Ich weiß ja, dass er bei Bochum gespielt hat.
Ja, aber du weißt auch, dass er aus der Jugend von Wacker Burghausen kommt, oder?
Natürlich nicht. Wo soll ich das wissen?
Und du weißt auch, dass er mit 19 den FC Bayern 2007 mal in den Elfmeterschießen gezwungen hat mit Wacker Burghausen.
Nein.
Und dass er in dem Elfmeterschießen 2 Elfmeter gehalten hat und selber einen gegen Oliver Kahn verwandelt hat. Mit 19, möchte ich nochmal sagen.
Nein.
Echt nicht? Ach krass, das ist die bekannte Manuel Riemann-Story. Da war er ganz kurz mal gefühlt der nächste deutsche Nationalkeeper.
Wo du sagst.
Ja, da kommen wir gleich zu. Also, damit ist Manuel Riemann bekannt geworden, weil er in jungen Jahren Burghausen mal fast gegen die Bayern weitergetragen hätte. Burghausen verliert das Spiel 5-4 im Elfmeterschießen am Ende. Aber dieses Tor gegen Oliver Kahn nimmt ihm keiner mehr. Und Manuel Riemann hat in seiner Bundesliga-Karriere von 23 Elfmetern 11 gegen sich gehalten. Das sind fast 50%.
Boah.
Das ist völlig absurd.
Das ist richtig stark.
Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, auf den du wahrscheinlich hinaus willst. Möchtest du über Didi Hamanns Aussage reden?
Hat er eigentlich gesoffen?
Boah, also, das ist natürlich eine hypothetische Unterstellung, aber da habe ich mir auch gedacht, dass, also, Didi, bei aller Liebe, das ist zu viel. Und dann habe ich drüber nachgedacht, boah, ich finde das nicht so doof. Ich wollte mich hier hinsetzen und Didi Hamann wirklich wegflamen für die Aussage.
Ja, aber wo du gerade die Statistik vorgelesen hast, dass er von 11 Elfmeter von 23 gehalten hat, ist das kein dummer Case, den als dritten Torwart mitzunehmen?
Als vierten, du darfst ja inzwischen 4 Keeper mitnehmen.
Vierten Torwart mitzunehmen? Und dann den als Elfmetertöter im Finalspiele, in K.O.-Spielen spielen zu lassen und einzuwechseln. Das ist wirklich kein dummer Case.
Nein, weil inzwischen kannst du halt 26 Spieler mitnehmen, 4 Keeper. Du hast halt in Anführungsstrichen wirklich inzwischen in so Turnierkadern 3 bis 5 Flex-Spots, wo du wirklich so selektiv Spieler mitnehmen kannst. Und ey, dann mach das doch. Und wenn du es machst und wenn du dann einen Elfmeterschießen hast im Achtelfinale in irgendeinem Finalspiel, also der kann ja nur gewinnen. Also wenn er keinen hält, hält er halt keinen.
Aber ja, du hast dann halt auch ist halt immer die dumme Story, wenn der den einen wechselt, das hat doch hier, hat das nicht Louis van Gaal 2010 gemacht oder so?
Bei der WM? 2014, glaube ich.
2014?
Ja. Da hat er zum Kohl gebracht.
Ja, genau. Und dann verkackt er, aber ja.
Aber es hat auch mal geklappt. Gegen Costa Rica hat es mal geklappt. 2014 oder 2010. Also gegen Costa Rica hat es geklappt und einmal hat es nicht geklappt.
Ja. Aber dann ist das wirklich gar nicht so doof.
Nö, also ich muss.
Man müsste natürlich analysieren, wer den Elfmeter geschossen hat, auch gucken, woran es gelegen hat. Hat er eine besondere Technik oder ist es auch manchmal nur Glück? Weil er verschwindet da bei den Elfmetern ja auch schon frühzeitig in Richtung eine Ecke.
Aber Manuel Riemann hat eben über seine Karriere so viele Elfmeter gehalten, das ist kein Glück. Und Manuel Riemann ist auch der einzige aktive Keeper, der in allen drei deutschen Profiligen mindestens einen Elfmeter gehalten hat.
Ja gut, das Manuel Neuer kann halt nicht in der zweiten oder dritten Liga einen Elfmeter halten.
Ja, das stimmt.
Der Vergleich hinkt ein bisschen.
Ja, trotzdem, den nehme ich nicht. Trotzdem hat er mehr Elfmeter in seiner Karriere gehalten als Manuel Neuer. Und ja, ist nur 3 Jahre jünger. Also die Karriere läuft relativ parallel von Riemann und Neuer. Nur, dass Manuel Neuer der neue Oliver Kahn ist in besser und Manuel Riemann halt ein solider Bundesliga-Keeper.
Ja, aber jetzt eine andere Frage, auch Frage zu dem Thema. Hat Didi Hamann so weit gedacht?
Nein. Der wollte nur wieder was Provokantes sagen.
Genau.
Und hat diesmal Glück, dass es kein vollkommener Quatsch ist.
Ja,
und so ich habe mich wirklich, also als ich das gestern gelesen habe, ich gedacht, nee, komm, da musst du im Podcast drüber sprechen. Du wirst hier wieder irgendwas sagen, dass Didi Hamann wieder nicht so viel schlaue Sachen redet. Und habe ich mich näher damit beschäftigt. Und im Nachhinein muss ich sagen, ist das eine von Didis besseren Aussagen.
Ja, da hat er mal getroffen.
Ja, im Gegensatz zu Forsberg und Xavi Simmons.
Ja. Hast du noch was zum Spiel oder wollen wir weitergehen?
Ich möchte gerne weiter.
Ich auch.
Ich möchte auch wieder über einen Elfmeter sprechen und noch so ein paar andere Sachen, weil inhaltlich zum Spiel, boah, schwierig. Ich habe Augsburg gegen Darmstadt als nächstes.
Jupp, ich auch.
Und meine Frage dazu ist, muss ich darüber reden?
Darmstadt gewinnt. Finde ich gut.
Finde ich auch okay, kann ich mit drüber leben. Darmstadt hat die Woche davor gegen Bremen gewonnen, also die haben 2 6-Punkte-Spiele am Stück gewonnen.
Ja.
Aber das guckt doch, ey, Darmstadt gegen Augsburg, ne? Das guckt doch keiner als Einzelspiel bei Sky. Also nee. Das haben doch 400 Leute geguckt. Und davon waren, weiß ich nicht, das waren alle Ultras, die nicht ins Stadion konnten oder so. Also mir fallen in der zweiten Liga mindestens allein von diesem Spieltag 3 Partien ein, die interessanter sind. Und die auch vom Namen her besser klingen. Also Schalke gegen Hertha klingt besser. Hat Kaiserslautern nicht gegen Hannover gespielt, wenn ich es richtig im Kopf habe?
Ja, und gewonnen 2-1, ja.
Glaube ich. 3-1 sogar. Das klingt besser und hat auch bessere Stimmung, mehr Tradition. Und dann hast du noch Pauli gegen Nürnberg. Das ist nämlich alles drei lieber als Augsburg gegen Darmstadt in der 15:30-Konferenz.
Ja. Wobei ich noch, Tim Skarke hat jetzt in den letzten 4 Ligaspielen 3 Tore geschossen.
Habe ich mir auch notiert. Und ich fand das Tor, das er zum 1-0 macht, gar nicht so schlecht. Da hatte ich so ein bisschen André Schürrle 2014 gegen Brasilien-Vibes.
Du, bin ich ganz ehrlich, das Spiel habe ich ausgelassen. Wenn ich gar nicht angeguckt
habe. Du hast ehrlich gesagt nichts mehr. Hast du aber den Elfmeter von Kempe zum 2-0 gesehen?
Ah, nee. Was hat er gemacht?
Also er läuft an wie eine Mischung aus Neymar und Didier Drogba. Wie heißt der denn? Paul Pogba. Ja, genau, du weißt, wen ich meine.
Der in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr so viel anlaufen wird.
Nee. Karriereende mit 30. Ja, wobei, nee, das muss ich revidieren. Karriereende mit 23. Ey. Als er zum Menü gegangen ist, war es vorbei.
Ja.
Boah, war der bei Juve krass, ne? In seinem ersten Stint. Aber egal. Das ist für mich, also wenn, da muss eine Regeländerung gegeben haben, die ich nicht mitbekommen habe, weil für mich bleibt er nach der Hälfte des Anlaufs einmal ganz klar stehen und unterbricht seine Bewegung. Und dann muss ich abpfeifen. Und da hat, also, keiner hat was gesagt, kein Augsburger hat was gesagt, kein Schiri hat was gesagt, keiner von den Trainern hat was dazu gesagt. Das habe ich absolut nicht verstanden. Weil das ist für mich ganz, ganz klar ein Stehenbleiben. Und dann ist es irregulär.
Okay, warte mal, ich muss mal hier live gucken hier. Oh, warte mal. Da jubelt er.
Ja, 15 Sekunden zurück.
Ja.
Ja, der bleibt doch stehen, oder nicht?
Schwierig. Ja, irgendwie schon, aber irritiert er großartig den Keeper irgendwie nicht.
Nee, aber er verändert ja seine Anlaufbewegung. Also der kommt ja aus dem Tritt. Und wenn er doch ein bisschen anders läuft, dann, weiß ich nicht, reißt er sich dabei die Bänder im Knie. So abrupt, wie der abstoppt.
Ja, das macht das aber ganz komisch. Der haut den. Er tut so, als ob er schießt, obwohl er noch einen halben Meter weit weg ist vom Ball. Nimmt den linken Fuß nach vorne und rechts auch. Und dann läuft er aber schon schnell weiter. Das ist schwierig. Sieht scheiße aus, ja.
Für mich ist das zu wenig Diskussion
um die Situation. Sieht halt auch genauso scheiße aus wie die Trikots von Darmstadt. Mit hässlichen Orange.
Ja, die sahen ein bisschen aus einer Müllabfuhr, ne?
Ja, egal. Wollen wir zum Topspiel kommen?
Ja, da habe ich mir auch was notiert. Topspiel, danke DFL, wir sind zum Griechen gegangen.
Aber, geiles Spiel.
Also wir haben ein gutes Spiel verpasst. Ich habe dann auch nur Highlights gesehen. Aber da war einiges los. Ganz kurz zum Spielfilm. Bremen hat die letzten beiden Spiele davor schon gegen Aufsteiger jeweils 4-2 verloren. Hoffenheim ist relativ gut drauf. Bremen bringt Naby Keita zu seinem Startelfdebüt. Das können wir kurz halten. Der hat sich verletzt, fällt mehrere Wochen aus. Und André Kramaric bei Hoffenheim ist verletzt. Deswegen ist er nicht in der, nicht mit in Bremen. Und letzter Funfact zum Spiel, wusste ich auch nicht, Bremen wartet seit 10 Jahren auf einen Heimsieg gegen Hoffenheim.
Ja, die haben...
Also völlig absurder Stat.
Ja, das ist brutal. Das habe ich auch in Highlights, dass die in den letzten Jahren nie gewinnen konnten. Das ist krass.
Ja, aber das sind so Statistiken, die ich mag. Also denkt da 8 Jahre keiner drüber nach.
TSG verlor keins ihrer letzten 9 Ligaspiele in Bremen.
Ja. Krass. Ja, wirklich. Wirklich komisch. Also ganz ehrlich, ich habe mir bei Augsburg beim Spiel davor noch geschrieben, dass spielerisch und von dem, was da auf dem Rasen ankommt, Augsburg aktuell definitiv Platz 18 in der Bundesliga ist. Weil Köln kämpft wenigstens noch. Und Bremen ist Platz 17. Boah, weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
Und beim Hoffenheim Maxi Bayer getroffen.
5. Saisontor.
Und kontinuierlich.
Immer ein Tor pro Spiel.
Ja. Wäre das nicht vielleicht einer? Statt bei der U21, bei der Nationalmannschaft?
Ich sag mal so, es gibt ja im März noch eine Länderspielpause. Und da kann man ja noch mal was ausprobieren.
Gibt es nicht im November auch noch eine?
Ja, da gibt es auch noch eine, aber so weit bin ich bei Maxi Bayer noch nicht. Der muss schon seine, bis dahin, boah, seine 10 Tore gemacht haben.
Ja, aber also, du nimmst einen Kevin Behrens mit, tut mir leid.
Der ist aber auch das Spielerprofil, was die Nationalmannschaft laut öffentlicher Wahrnehmung gerade braucht.
Also, ja, aber Maxi Bayer, der ist halt nicht die Kante.
Nö.
Aber er ist nicht klein und spielerisch besser.
Das ist er auf jeden Fall. Und, aber, na, Maxi Bayer ist aber so ein Stürmer für eine Doppelspitze.
Auch.
Aber ganz ehrlich, das klingt nicht sexy. Ja? Das was? Ist aber sowas. Ja, warte.
Doppelspitze oder Maxi Bayer?
Nee, Doppelspitze aus Niklas Füllkrug und Maxi Bayer.
Boah.
Ja, ich bin ja auch kein Fan davon. Also, so ich ganz persönlich subjektiv. Und ich bin auch kein Niklas Füllkrug-Fan, ne?
Doch, bist du. Hast du schon gesagt. Der ist ja sympathisch.
Ja, okay. Ja, der ist ein sympathischer, guter Typ, weil der auch wirklich, der kann halt kicken, der hat halt nur keine Kreuzbänder mehr. Hätte der Kreuzbänder, hätte der wahrscheinlich schon vor 6 Jahren bei Dortmund gespielt, mindestens vom Level her, und nicht jetzt mit 31 oder 30, was der ist. Muss man ja auch sagen, das siehst du halt, dass der kicken kann. Und der ist halt ein stabiler Typ und dadurch ist der nicht ganz so, ich sag mal, erfolgsversaut wie viele andere, die bei der Nationalmannschaft rumhängen. Aber ich bin trotzdem, also weiß ich nicht, also dass ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich Niklas Füllkrug in der deutschen Nationalmannschaft als Stammstürmer fordere, ich hätte nicht gedacht, dass ich mal in der Situation lande. Aber jetzt bin ich halt da. Niklas Füllkrug, Maxi Bayer ist mein Sturmduo.
Nehme ich. Und was sagst du zum deutschen CR7?
Ja, der muss mit. Der muss mit, das wäre jetzt mein nächster Ansatz. Deswegen ist der Bülter auch mein Schalke-MVP der letzten Saison. Der ist der Mann für die späten Tore und ehrlich gesagt, war schon ein ganz schönes Fund.
Ja, war es auch. Und Bremen hat sich ja gefühlt wie der Sieger oder das Spiel, wo sie ja spät den Ausgleich geschossen haben. Aber krieg noch ein bisschen später das Gegentor zum 3-2.
Für Bremen ist es doppelt ärgerlich, weil sie davor, fand ich, so die besten 15, 20 Minuten der bisherigen Saison hatten, spielerisch. Sich dieses 2-2 auch verdient haben. Und dann wärst du natürlich immens hart auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, wenn du dann im Gegenzug nochmal 2 Minuten später in der Nachspielzeit tiefer so ein Tor kriegst.
Ja, absolut ärgerlich.
Ja, also spielerisch Bremen ist jetzt nicht doll, psychologisch liegen die auch aktuell am Boden. Ich finde es interessant, dass es einfach bis jetzt gar keine Trainerdiskussion gibt in Bremen um Ole Werner. Also so wirklich
das
gar nicht.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gesehen. Wie lange siehst du Ole Werner noch bei Bremen?
Oh, kann ich dir nicht sagen, weil Enrico Maaßen ist auch ein Augsburg-Trainer. Und den hätte ich schon vor 2 Wochen rausgeschmissen.
Ja, aber ich finde es nicht schlimm, dass sie an den Leuten festhalten.
Es gibt auch nicht so viele Alternativen. Weil ganz ehrlich, das ist ja auch das...
Hansi ist auf dem Markt.
Ja, genau. Hansi wird auch Augsburg-Trainer. Boah, aber was will Augsburg denn machen? Ganz ehrlich, also Augsburg holt ja auch keinen Bruno Labbadia. Weißt du? Ja, ist ja so.
Hat er nicht mal in Bremen gespielt?
Ja klar, hat
er
mal in Bremen gespielt.
Ja, das passt doch. Das ist ein Fit. It's a match.
Boah, bitte nicht. Bitte nicht. Deswegen, boah. Es gibt einfach nicht so viele. Also, Adi Hütter ist Monaco-Trainer. Ich dachte, der hat keinen Job, aber selbst Adi Hütter hat einen Job. So, die haben alle Jobs.
Ja, und die haben am Wochenende gewonnen und...
Die sind Tabellenführer in Frankreich. Möchte ich nur nochmal sagen. Also es gibt auch einfach nicht so viele Leute auf dem Markt, denen man das gerade zutraut. Der Einzige, der spannend war und der auf dem Markt war, der ist jetzt Schalke-Trainer in der zweiten Liga und der wäre letzte Saison fast belgischer Meister geworden. Und das wäre einer gewesen, den hätte ich bei Bremen und Augsburg gesehen. So ist der jetzt vom Markt und versucht Schalke da irgendwie zu retten.
Apropos Schalke. Wer ist das denn von Sangloire?
Ja, wir sind ja immer...
Der aktuelle Trainer?
Nee, der Erfolgstrainer, der nach der letzten Saison, als sie wieder Zweiter geworden sind, die sind jetzt zweimal hintereinander Zweiter geworden mit ihm, ist er gegangen.
Ach so, okay.
Ja, nee, nicht der aktuelle Trainer, der ist nach der letzten Saison gegangen und ist jetzt Schalke-Trainer.
Wahnsinn, also würde ich nicht machen an seiner Stelle.
Ich auch nicht, aber ich glaube, der hat auch einen Job in der ersten Liga bekommen, aber es halten ja alle an ihren Trainern fest. Überleitung, oder willst du noch was sagen?
Ja, ich habe noch was zu Schalke.
Ja, dann jetzt.
Es wäre auch eigentlich Bereich Trash, aber angeblich soll Oliver Runert ein Thema auf Schalke sein für die nächste Saison.
Ach, du ahnst es nicht. Nein. Also, so doof kann der gar nicht sein.
Naja.
Was macht.
Also, wie da gesagt wurde, war Chef der ist eine Z oder Chef vom Scouting? Bin ich der Meinung, haben sie gesagt. Und er kommt dort aus der Region. Also so unwahrscheinlich ist es vielleicht nicht.
Oh, das gibt ja was Leute, die machen das, ne?
Ja, und er will wohl wieder zurück in den Süden, sag ich schon, in den Westen.
In den Pott.
Ja.
Boah. Ja, möchte ich mich jetzt auch nicht mit beschäftigen, weil das wird mich emotional wieder verletzen. Hier. Wenn er wirklich wieder ein guter Mann völlig verbrannt wird.
Guck mal hier, Scout, Trainer, Schalke 2, dann Scout und Leiter Nachwuchsabteilung.
Ja,
bis
okay.
Bis 2017. Und dann ist er Union Berlin Chef-Scout und eine Saison und dann ist er Union Berlin Geschäftsführer Sport.
Und seitdem läuft es bei Union. Ja. Deswegen, nee, bitte wirklich nicht. Bitte, das sollen die alle nicht machen. Also, Schalke hat ja fast sogar Christian Heidel versaut. Weil Christian Heidel irgendwie mit so Leuten, wir kaufen jetzt nur Spieler über 15 Millionen, auch nicht umgehen konnte.
Ja.
So. Guck mal, Sebastian Rudi hat jetzt irgendwie mit 32 seine Karriere beendet, weil Christian Heidel ihm so viel Geld in den Rachen geschmissen hat, dass er einfach gar nicht mehr Fußball spielen muss. Bayer gegen Köln. Es ist Derby-Zeit, bitte.
Derby.
Bitte.
Derby am Rhein.
Ja, da flogen die letzten Wochen auch schon so ein paar verbale Pfeile hin und her. Gerade aus Richtung Köln vom Trainer.
Naja, Moment. Leverkusen ist damit angefangen.
Ja, so ein bisschen. Aber es ging ganz gut hin und her.
Und dann hat Kölner Trainer gesagt, so Steffen Baumgart, ihr fickt mich nicht, ich fick euch.
Also zumindest verbal auf der Pressekonferenz.
Ja, genau.
Spiel sah es dann ganz anders aus.
Ja, war auch zu erwarten.
Also man muss sagen, Köln ist mit dem 3-0 sehr, sehr gut bedient. Weil das, was Bayer Leverkusen da gespielt hat, war eine absolute
Boniface, ne? Boah, Mann, wieso kann er nicht einfach 3 Tore machen?
Ich sag,
muss schon fast 3 Tore machen.
Ich sag dir ganz ehrlich, wenn er nur ein Drittel seiner Torchancen mehr reinmacht, hat er mehr Tore als Guirassy.
Weil der Highlights gesehen, ne?
Der hat jetzt 7-7 und Victor Boniface ist der Spieler in der Bundesliga, der bis jetzt nach den ersten 7 Spieltagen die meisten Torabschlüsse genommen hat. Also vom Spieltag waren es 38, das ist im Kopf. Ich weiß nicht, wie oft er in dem Spiel aufs Tor geschossen hat. Es sind auf jeden Fall die meisten. Wir gehen kurz in den Spielablauf rein. Bayer spielt natürlich wieder mit voller Kapelle. Die machen es genauso, wie wir das in unserer internationalen Preview predicted haben. Die nutzen die Europa League zur Rotation. Wechseln 7-mal im Vergleich zum 2-1-Sieg gegen Molde. Und sind natürlich komplett da, sind ausgeruht, sind fit. Und man könnte Köln jetzt einen Matchplan unterstellen, der geht aber einfach nicht auf. Die kommen gar nicht in die Zweikämpfe, die können gar nicht körperlich spielen, weil Bayer die spielerisch an die Wand spielt, weil sie die einfach eiskalt wegkombinieren und weil die vom Tempo her einfach Köln so weit überlegen sind, dass schon fast, also das kann man schon fast von einem Klassenunterschied sprechen.
Nee, kann. Man muss. Meines Erachtens.
ja, also wenn man das, das sieht, ich habe mir die Zahlen, also die Dominanz von Bayer Leverkusen einmal in Zahlen runtergebrochen. Wir haben 23-7. Krass, vor mir.
Ja, das, was ist hier los?
Ja, ich habe es aber auch nicht so mit Niesen. Ich habe noch Halsschmerzen. 23-7 Torschüsse, 740 gespielte Pässe auf eine Passquote von 92% auf die ganze Mannschaft.
Das ist so verrückt. Das ist so völlig verrückt, absurd.
Ja, dazu kommen 64% Ballbesitz, 11-4 Ecken und am Ende ein 3-0.
Aber Köln ist mehr gelaufen.
Ja, weil, warum sind die 3 Kilometer mehr gelaufen? Weil für Leverkusen der Ball gelaufen ist.
Korrekt.
Dann wird Pep Guardiola schon gesagt, der Ball ist der schnellste Spieler auf dem Platz.
Und der ist auch sehr konditionsstark, habe ich gehört.
Pep Guardiola?
Nee, der Ball.
Achso, ja. Der Ball wird nie müde.
Nee. Ja, das ist schon... Die spielen halt echt geilen Fußball. Richtig, richtig lecker.
Ja, das macht extrem Spaß zuzugucken. Und man könnte jetzt, also man kann ja eigentlich die ganze erste Elf fast rausheben. Ich habe mich diese Woche mal wieder für Jonas Hofmann entschieden, der wieder trifft, der bis jetzt in jedem Bundesligaspiel einen Scorer gemacht hat. 8 Scorer in 7 Spielen, 4 Tore, 4 Vorlagen.
War sein 50. Bundesligator.
Ganz genau, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Und der ist einfach der absolute Unterschiedsspieler. Also, dass der gut ist, klar. Das wusste man jetzt länger, dass der ein bisschen underrated ist, auch klar. Aber dass niemand über Moussa Diaby redet, kein Wort mehr, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja, absolut. Es ist ein absoluter Stil.
Ja, für das Geld, irgendwie 10 Millionen, 11 Millionen, was die Ausstiegsklausel war, absoluter Stil. Und wer auch wieder stark war, Alejandro Grimaldo, bereitet das 2-0 vor, wird aber nicht für die spanische Nationalmannschaft nominiert. Warum nicht?
Wer ist der Trainer?
Luis de la Fuente.
Wie ist das denn? Name immer geil.
Ja, das klingt gut, ne? Señor de la Fuente.
Ja, hört sich gut an.
Ja, nee, Luis de la Fuente ist jetzt seit Ende letzten Jahres Nationaltrainer. Der kommt aus dem Unterbau. Der hat vorher U19, U21 trainiert. War davor Co-Trainer von Luis Enrique bei der A-Nationalmannschaft. Also der ist für relativ erfolgreiche Jahrgänge verantwortlich gewesen in der Vergangenheit und ist jetzt eben A-Nationaltrainer. Warum er Grimaldo nicht nominiert, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also kann ich mir nicht erklären.
Ich mir auch nicht.
Ist aber so.
Wollen wir zum nächsten Leckerbissen kommen?
Können wir gerne.
Das ist also Frage von mir an dich. War es ein Leckerbissen?
Es kommt ein bisschen darauf an, wie man Leckerbissen definiert. Es war eine der besseren Bayern-Leistungen und eine der konstanteren Bayern-Leistungen in den letzten Wochen. Es ist aber auch so, dass Freiburg erschreckend schwach war.
Ja, die sind wie Union diese Saison auch nicht so ganz so gut drauf, ne?
Nee, die haben sich noch nicht wirklich, wirklich gefunden. Dabei hat Freiburg ja eigentlich gar nicht so den Umbruch. Man muss jetzt sagen, zum Spiel ganz kurz, Konrad Leimer geht verdientermaßen wieder auf die Bank. Finde ich grundsätzlich erstmal schade, aber nach dem...
Gegen
Kopenhagen hat er unterirdisch gespielt. Ja. Was hatten wir rausgearbeitet? 19 Ballkontakte, glaube ich. Und das für einen zentralen Mittelfeldspieler. Weiß ich nicht, Rafa Guerreiro ist wieder verletzt. Wird mehrere Wochen ausfallen. Muskelfaserriss.
Bitter. Sehr, sehr bitter.
Ja, sehr, sehr, sehr schade. Bei Freiburg ist Matze Ginter krank. Der verpasst damit sein erstes SC-Spiel seit seiner Rückkehr. Ansonsten immer in der Startelf gestanden.
Respekt.
Ja, und ist, wenn ich es richtig aufnehme, das zweite Freiburg-Spiel in seiner Karriere, was er verpasst erst mit seinem ersten Stint. Ja, also es ist sehr, das ist
Wahnsinn.
Sehr, ja, das ist sehr, sehr stark. Man merkt aber auch, dass er fehlt, weil Freiburg ist schlecht organisiert hinten, schlecht in den Abstimmungen und wird dann von Bayern mehr oder weniger überrannt und hat dann auch noch Pech, dass Atubolo, ist das ein Torwartfehler, das 1-0? Die Flanke von Koman, wo ich immer sagen würde, das war Absicht. In jedem Interview, wo ich gefragt würde, würde ich sagen, ich habe den Code ausgeguckt an Komans Stelle.
Ich hab's nicht gesehen.
Ja, so eine Halbfeldflanke rechts von 30 Metern und das Ding geht halt über Otobolo hinten rein und fällt gegen Infosten ins Tor.
Schon ein bisschen.
Fand ich auch generell der Fehler und unter der Woche gegen West Ham von Otobolo. Das sieht alles noch nicht so souverän aus, muss man dazu sagen.
Nee, absolut nicht.
Ansonsten, Koman spielt sehr stark, Leroy Sané spielt sehr stark, macht kurz vor der Pause ein überragendes Tor, wird leider wegen Abseits abgepfiffen, aber da macht da zwei Leute ganz, ganz dumm auf den Bierdeckel und schiebt ihn dann in die lange Ecke unter die Latte. Ja, aber war einfach, also man kann nicht so viel zum Spiel sagen.
Einfach ein souveräner Bayern-Sieg.
Ja, einfach souveräner Bayern. Hat es aber ehrlicherweise auch mal gebraucht. Das Spannendste war noch, dass
Harry... Um bei Bayern ein bisschen Routine mit reinzukriegen.
Ja, und dass man nicht diesen Einbruch hatte, weil bis jetzt hatte man in den meisten Thomas Tuchel-Spielen, da haben wir ja schon öfter drüber geredet, einfach so Momente, wo dann Bayern so gefühlt mal 10, 15 Minuten einfach aus ist. So, wir haben ja gegen Leverkusen, das Spiel haben wir zusammen gesehen, da waren die in den ersten 25 Minuten haben die Leverkusen ja an die Wand gespielt.
Ja.
So, dann fällt das 1-1, das kannst du nicht einplanen, weil das eben eine Standardsituation ist und Grimaldo das Ding halt einfach in Giebel zirkelt. Aber dann zwischen der 28. und 40. Minute war Bayern halt wie ausgeschaltet. Also da lief dann gar nichts mehr. Und das gab es in dem Spiel nicht. Also es gab keine Situation, wo sie Freiburg haben auch mal atmen lassen. Und das war vielleicht gut. Ansonsten ist noch auffällig, dass Harry Kane in ein bisschen veränderter Rolle gespielt hat. Man könnte jetzt argumentieren, dass Thomas Tuchel auf die Medienkritik gehört hat, dass Kane zu wenig Bälle bekommt. Und man deswegen das Spiel ein bisschen angepasst hat, dass er sich mehr einschaltet ins Spiel. Also er hat deutlich tiefer gespielt, er hat viel auf der 10 gespielt, auf einer Linie mit Thomas Müller. Und Sané und Coman haben weiter vorgeschoben. Also
okay. Die
standen höher als Kane schlussendlich. Und Kane ist teilweise auch mal neben Leon Goretzka auf der 8 aufgetaucht. Um sich eben Bälle zu holen, um sich Kontakte zu holen und eben mitzuspielen. Und auch, um hinter sich Lücken zu reißen, die Viererkette in Bewegung zu setzen und da eben Räume zu schaffen, in die Sané und Coman reinstarten können. Was auch sehr gut geklappt hat, weil Coman macht 2 Tore, Sané macht 1. Sané macht noch ein Abseitstor. Also genau die Spieler, die dadurch in Szene gesetzt werden sollten, spielen offensiv stark. Er ist auch gut eingebunden. Das 2-0 ist vorbereitet, schön durch einen Doppelpass zwischen ihm und Sané. Das sah schon besser aus. Und man hat es auch in der Statistik gemerkt, Harry Kane hat am Ende 45 Ballaktionen, was doppelt so viele sind wie in der Woche vor gegen Leipzig und die meisten bis jetzt in der Bundesliga. Die hatte sein vorheriger Rekord war, glaube ich, 34 Ballaktionen.
Ja, das ist also gut für Bayern, dass sie da souverän dann den Sieg geholt haben. War irgendwo auch zu erwarten. Ich hatte ja gehofft, dass Freiburg gewinnt, aber realistisch gesehen auch schon vorher keine Chance. Und ja, Freiburg hat ein bisschen abgeschlagen, also Rang 9 ist okay, müssen aber zusehen, dass sie nach der Länderspielpause wieder mal Punkte sammeln, um halt den Anschluss zu bewahren an die internationalen Plätze.
Ja, gerade sind sie so ein bisschen im Niemandsland, das kann aber auch schnell ein bisschen weiter nach unten abrutschen, wenn sich der Trend so fortsetzt.
Ja, schauen wir mal. Ich habe noch einen Fact, Thomas Müller.
Ja.
Stellt er mit seinen 320. Bundesliga-Dreier den Rekord von Manuel Neuer ein.
Das ist korrekt. Ja, sind jetzt beide gleich auf die Spieler mit den meisten Siegen in der Bundesliga-Geschichte.
Ja.
Kann man mal so machen.
Und er wird wahrscheinlich im nächsten Spiel einer dazukommen.
Das ist das Ziel.
Ja. Wollen wir zum letzten Sonderspiel kommen?
Frankfurt gegen Heidenheim. 2-0 für Frankfurt.
Ja, du hast auch auf Heidenheim getippt, ne?
Ich habe ganz mutig, glaube ich, auf Heidenheim getippt.
Ja, und ja. Ich habe gesagt, nee, ist nicht. Diesmal wird Frankfurt.
Ja, weil ich auf dem Schirm hatte, dass Frankfurt noch in der Conference League spielt am Donnerstag und Frankfurt die bis dahin schlechteste Offensive der Bundesliga hatte. Bevor dem Spiel haben die erst 4 Tore gemacht.
Richtig schlecht.
Ja, und das war das erste Bundesligaspiel mit mehr als einem Tor.
Ja, und was im Spiel verrückt war, die haben 11 Meter verschossen.
Das ist korrekt.
Auch nicht gut. Das Wochenende der verschossenen Elfmeter.
So ein bisschen. Ich muss zugeben, inhaltlich habe ich gar nicht so viel zu dem Spiel, weil Frankfurt das dann, also Fußball spielen können die Frankfurter ja, Ballbesitz können die auch haben und wenn sie dann noch 2 Tore schießen, umso besser, dann ist es sehr, sehr schwer, Frankfurt zu schlagen.
Ja, die verwalten das Spiel clever und gut. Ja,
Frankfurt ist auch seit 14 Heimspielen ungeschlagen. 8 Siege, 6 Unentschieden. Deswegen habe ich jetzt eine etwas steile These und eine Theorie, über die ich ganz kurz...
Der Brustlöser bei Eintracht Frankfurt?
Nee, noch ein bisschen absurder, tatsächlich.
So, uiuiui. Ich bin gespannt.
Weil Frankfurt spielt ja ganz guten Fußball. Sind wir uns einig? Eigentlich.
Ja.
Frankfurt spielt einen sehr ballbesitzorientierten Fußball. Und das machen sie ja auch ganz gut.
Ja.
Frankfurt fehlt nur ein Spieler, der vorne die Tore schießt.
Ja.
Jetzt haben die 2 Stunden oder 1 Stunde vor Deadline Kolomoani verkauft an PSG.
Ja.
Das ist der Mann, der die Tore schießen soll. Was wäre aber gewesen, wenn Frankfurt Kolomoani eher verkauft hätte und Frankfurt bei Guirassy die Ausstiegsklausel von 15 Millionen zieht und Guirassy für Frankfurt spielt? Ist Frankfurt denn da, wo Stuttgart ist? Und macht Guirassy auch ansatzweise so viele Tore in Frankfurt?
Boah.
Das ist weit hergeholt, ne?
Ja, so weit hergeholt ist es ja gar nicht. Die Wahrscheinlichkeit wäre groß.
Oder ich finde, das ist eigentlich auch so ein typischer Frankfurt-Transfer.
Ne, wir haben doch schon uns drauf geeinigt. Guirassy zu Dortmund, Alea zu Frankfurt, Moukoko zu Stuttgart.
Darauf hast du dich geeinigt, ja?
Ja. Ich finde das gut.
Und was wird aus Niklas Füllkrug?
Ja, die machen Jobsharing.
Achso, ja. Ja, okay. Okay. Dann machen wir das so. Aber ich habe da vorhin mal so ein bisschen drüber nachgedacht und ich fand das überraschend spannend, muss ich zugeben. Manchmal ist es...
Ja, du musst ja nur die Hälfte der Tore von Guirassy raufrechnen auf die bestehenden Tore von Frankfurt. Dann hast du ein Torverhältnis von 12-5.
Ja, und das wahrscheinlich...
Oder 13-5.
Und das wahrscheinlich auch 4 oder 6 Punkte mehr.
Genau.
Und dann ist Frankfurt, meine ich, international.
Ja, weil Frankfurt stellt aktuell die beste Abwehr der Liga.
Ja, aber die stehen ja auch gut. Da fehlt wirklich nur dieser eine Spieler, der die Tore macht.
Genau, und das ist, also sieht man auch, die sind mit Freiburg das einzige Team, ja, und die drei von unten, die noch nicht zweistellig getroffen haben.
Ja. Deswegen, ja, das...
Also, da wird auch, glaube ich, im Hintergrund wird Markus Grösche da auch schon stark dran arbeiten, im Winter einen guten Stürmer an Land zu ziehen.
Es gibt ja Gerüchte, dass das Ziel Santiago Jiménez ist von Feyenoord Rotterdam.
Oh nein!
Also für die Bundesliga wäre es ganz geil.
Ja, absolut.
Aber ist die Frage, ob er das macht. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil Frankfurt ist, glaube ich, also von dem Potenzial, was der hat, fast schon zu unattraktiv und nicht der Schritt weit genug nach oben, nach Feyenoord.
Ja. Aber du kannst ihn ja genau sagen, so, ey, pass mal auf, mit dir hätten wir von den 7 Spielen statt 2 4 oder 5 gewonnen.
Ja.
Also sagen wir 3 Spiele mehr. Denn von den 2, dann hast du statt 4 unentschieden, hast du 1.
Das ist immer gut, weil dann hast du deutlich mehr Punkte.
So, dann hast du insgesamt, weil, wenn ich mich nicht falsch erinnere, 6 Punkte mehr.
Ist richtig, ja.
So, dann bist du auf, bist du 16 Punkte, bist du Fünfter.
Und hast 2 Punkte Rückstand auf Leverkusen nur?
3.
3, okay, aber ist ja nicht viel.
Nee.
Und dann hast du 1 Punkt weniger als Dortmund und Bayern.
Genau.
Und die sind ja so der Maßstab, wenn du so willst, ja, in Deutschland.
Und das ist schon nicht verkehrt.
Finde ich auch. Kann man machen. Wird spannend, was Frankfurt da macht. Aber diese Guirassy-These, die habe ich mir ausgedacht und da wollte ich mal ganz kurz drüber sprechen.
Ja. Wollen wir uns den Lieblingsspieler oder Spieler des Spieltags aussuchen?
Ja, ich habe einen ganz klaren Favoriten.
Boah. Ja, erzähl.
Also, es ist jetzt zwischen 2 Spielern, das ist klar.
Wieso 2 Spieler?
Also, zwischen Manuel Riemann für mich und Serhou Guirassy.
Ja.
Ich würde die Woche aber Manuel Riemann nehmen.
Ich auch.
Weil er einfach dann doch noch mehr Impact hatte. Und wir hatten Guirassy, glaube ich, jetzt schon zweimal auf jeden Fall.
Ja, und er wird ja wahrscheinlich nochmal vielleicht kommen. Und ich bin voll bei Riemann, ne? 2 Elfmeter gehalten. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal ein Torwart 2 Elfmeter gehalten hat.
Am ersten Spieltag, Fabian Renault. Ja, davor war es ewig nicht. Und ich habe extra nachgeguckt. Und es ist das 2. Mal die Saison passiert und davor irgendwie gefühlt 10 Jahre nicht oder so. Ja.
Ja, nehmen wir.
Ja, finde ich auch. Das ist, glaube ich, mal ein ganz, ganz spannender Call.
Wollen wir abbiegen in den internationalen Teil?
Lass uns nochmal kurz in den internationalen Teil gehen.
Es ist ja in Spanien und Italien nicht so viel passiert, Aber in England.
Ja, England hatte natürlich den Vorteil, dass. Also es gab in meinen Augen drei Spitzenspiele, zwei ganz oben drinne und natürlich aktuell so das spannendste Duell, was es in der Premier League gibt, Arsenal gegen City.
Ja.
Und Arsenal gewinnt 1-0 gegen Manchester City. Kurz vor Schluss Gabriel Martinelli mit dem 1-0. Es ist das erste Mal seit knapp 5 Jahren, dass Manchester City zwei Premier League-Spiele am Stück verliert.
Wahnsinn. Da merkst du einfach mal, wie gut die sind.
Ja, ja, also was für eine unfassbare Konstanz auch in der Liga.
Ja, aber finde ich gut. Sorgt ein bisschen für Spannung in der Liga.
Ja, und sorgt erstmal dafür, dass die Tottenham Hotspur alleiniger Tabellenführer sind. Wie geht's uns damit?
Es hat vor der Saison keiner erwartet.
Nee, ich bin mir aber auch sicher, dass die einbrechen werden.
Ja, na klar. Also, die haben auch nur 1-0 gegen Luton Town gewonnen.
Ja, erinnerst du dich an meinen Hot Take zur Premier League?
Nee, hol mich ab.
Kein einstelliger Tabellenplatz für Tottenham. Ja, nicht so gut. Nicht so gut, gebe ich zu. Aber dafür war es auch ein Hot Take.
Ansonsten, was ist noch passiert? ManU 2-1 gewonnen.
Das wäre jetzt das Spiel, was ich noch auf dem Schirm hätte. Die drehen halt wirklich noch das Spiel. Ich weiß nicht, hatte ich dir das noch geschrieben?
Ja, ich bin unsicher.
Weil ich war schon halb am Feiern, dass ManU wieder gegen Brentford irgendwie nach 90 Minuten 1-0 hinten liegt. Und dachte mir, geil, jetzt verlieren die schon wieder. Und zu Hause gegen Brentford. Und dann macht Scott McTominay, der schottische Ronaldinho, einfach noch einen Doppelpack. Ja. In der 93. und 97. Minute. Und dann dachte ich mir, das kann einfach alles nicht wahr sein. Ich kann das nicht mehr. Das ist zu viel. Weil ich war wirklich, also mein Ziel ist jetzt hart gesagt, ich war mir aber sicher, dass wir in dieser Ausgabe heute, und gerade da wir noch einen Tag später aufnehmen als sonst, über die Entlassung von Enrico Maaßen reden bei Augsburg und die Entlassung von Erik ten Hag bei Manchester United.
Und McTominay in der 87. Minute eingewechselt.
Der Mann ist ein Tier. Jetzt kommt noch dazu, dass es 2-1 von Harry Maguire vorbereitet wurde. Also da fällt dir wirklich nichts mehr zu ein. Das kannst du auch nicht mehr analysieren. Das ist dann einfach nur noch purer britischer Fußball vom Feinsten. Deswegen würde ich auch sagen, Scott McTominay ist mein internationaler Spieler der Woche.
Ja, muss ich auch schon nehmen. Also, da möchte ich auch mich auf gar keine Diskussion einlassen, weil wann hat ein Spieler von Manchester United nochmal die Möglichkeit, Spieler des Spieltags zu werden? Einmal A, dass du es zulässt, aber auch B,
ja, okay.
B, dass ein Spieler so gut spielt.
In 10 Minuten.
Also ja, in 10 Minuten, aber auch 90 Minuten.
Also der Einzige, der nochmal eine Chance hätte, wäre Rasmus Højlund. Aber da musste er auch irgendwie gefühlt 3 Tore gegen mindestens Brighton machen. Aktuell. Aber sonst sind die ja alle so weit weg davon. Und es gibt auch einfach, also in Italien gibt es keinen diese Woche. Also für Romelu Lukaku 2 Tore reichen mir nicht. So als Stürmer, die erwarte ich irgendwie. Man kann auch nicht schon wieder Jude Bellingham nehmen, weil das wäre mein zweiter Call gewesen. Weil der hat
schon wieder getroffen und Vorlage, ne?
Der hat zweimal getroffen, ja. Fun Fact, Jude Bellingham hat diese Saison mehr Tore geschossen als Kylian Mbappé und Erling Haaland. Und Jude Bellingham hat auch mehr Scorer als Erling Haaland und Kylian Mbappé.
Der hat doch 10 Spiele, 10...
Tore, 4 Vorlagen. Okay. Ja. Okay. Haaland hat 8-3, meine ich, gehabt vor dem Spiel. 8 Tore, 3 Vorlagen. Und Kylian Mbappé 8 Tore. Und keine Vorlage. Deswegen Jude Bellingham aktuell mit 14 Scorern in diesem Dreierrennen um den, ja, man muss ja sagen, um den besten Spieler der Welt, weil aktuell in der jetzigen Form und in den ersten, sag ich mal, 10 Spielen der Saison ist Jude Bellingham der beste Spieler der Saison, europaweit gesehen.
Ja, definitiv.
Ja, absolut. Da gibt es keine Diskussion.
Kein dran vorbei. Hätte Haaland jetzt 15 Tore, dann schwierig.
Dann könnte man drüber diskutieren, aber der Impact von Jude Bellingham ist halt auch das, was es ausmacht.
Ja, definitiv. Absolut. Sonst noch in England, Brighton Albion, unentschieden gegen Liverpool, Pascal Groß trifft.
Schon wieder, der Nationalspieler, Pascal Groß trifft.
Alexander Isak trifft beim 2-2 gegen West Ham, doppelt.
Hätten sie es gewonnen, hätte ich auch über ihn als Spieler spieltags nachgedacht, aber sie kriegen halt kurz vor Schluss noch das 2-2.
Und Chelsea mit einem Ausrutschersieg 4-1 gegen Burnley.
Ja gut, Burnley ist auch letzter, ne? Vorletzter, glaube ich.
Drittletzter.
Oh, okay, da habe ich I did Burnley dirty. Entschuldigung, dass ich die so weit nach unten getippt habe.
Ansonsten habe ich nichts.
Nee, international können wir diese Woche ein bisschen abkürzen.
Ja. In Spanien hat ja gewonnen 4-0. Jude anscheinend mit 2 Toren.
Das ist korrekt.
Atletico hat im vermeintlichen Topspiel gegen San Sebastian 2-1 gewonnen.
Kurz vor Schluss, 90. Minute, Antoine Griezmann 11 Meter zum Sieg.
Ja.
Gegen seinen Ex-Club, da kommt er her, da ist er ausgebildet worden.
Barca stolpert gegen Granada, in Granada.
Ja, aber hier Lamine Yamal heißt er, glaube ich.
Lamine Yamal, ja.
Ja. Jüngster La Liga-Torschütze der Geschichte. 16 Jahre, 47 Tage.
Ja. Löst wen ab? Pedro, Krikic, Messi.
Ich glaube Krikic, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich habe es nicht nachrecherchiert, ich habe es nur gesehen, dass er jetzt der Jüngste ist.
Und Athletic Bilbao gewinnt 3-0 gegen Udi Almeria.
Das wusste ich. Wie viel da ist Bilbao jetzt?
Fünfter.
Sehr gut. Es geht international für Bilbao.
Oh, hoffentlich.
Schauen wir mal. Da bin ich optimistisch. Also ich bin mir sicher, du wirst es über die Saison weiterverfolgen, wie Bilbao
sich schlägt. Ja, natürlich. Kommen wir weiter. Wollen wir in die Serie A?
Wollen wir da noch so tief einsteigen? Wir müssen ja einsteigen. Wir haben ja eigentlich die Szene des Spieltags.
Was? Welche? Die Szene des Spieltags?
Olivier Giroud im Torwarttrikot? Ach
so, ich dachte, die Szene des Spieltags in Spanien, aber da war ja, also habe ich nichts. Aber ja, Olivier Giroud.
Ja. Der sich in der 98. Minute in das Torwarttrikot kämpft und dann noch den Sieg festhält mit einer heroischen Faustschlagprallabwehr. Hast du die Slow-Mo gesehen, wie er da reinspringt?
Ja, so.
Wie er sich wegdreht und sich so denkt, ah, fuck it, ich riskiere alles mit 37?
Ja, richtig witzig.
Aber dadurch ist Milan Tabellenführer, muss man ja auch mal so sagen.
In der 2-2 gegen Bologna?
Ja, lassen Federn, nachdem sie die ersten 6 Spiele gewonnen haben. Jetzt Niederlage unentschieden.
Juve gewinnt im Turiner Derby 2-0.
Auch das ist korrekt und das ist auch wichtig für Juve.
Und Fiorentina gewinnt 4-1 gegen Neapel. Ne, 3-1, sorry, 3-1 gegen Neapel. Und ist damit Vierter.
In Neapel auch noch.
Ja.
Und bei Neapel passiert genau das, was wir vor der Saison gesagt haben. Die schlingern ein bisschen und sind einfach nicht so stark und haben Probleme mit dem neuen Trainer Rudi Garcia. Also da können froh sein, wenn sie wieder den Champions League schaffen aktuell.
Ja. Und AS Rom gewinnt noch 4-1.
Ja, die.
Das wollte ich auch nochmal.
Die kommen langsam, nachdem die 5 Spiele, glaube ich, am Stück verloren hatten. Jetzt 3-mal am Stück gewonnen und auch immer hoch gewonnen.
Und Big Rom? 2-mal genetzt!
Ja, genau, wie hatte ich ja eben schon gesagt, reicht mir nicht für Spiel des Spiels. Aber Hiobs Botschaft bei der Roma, Paulo Dybala verletzt, ausgewechselt worden. Man weiß noch nicht genau, was los ist.
Übel.
Tatsächlich ja. Das ist vielleicht ganz gut, dass jetzt Länderspielpause ist. Dann reist er nicht mit, wenn es nur was Muskuläres ist, was er ja gerne mal hat. Zwei, drei Wochen Pause, dann fällt er nicht so viel aus und kann sich regenerieren.
Ja, ein bisschen Behandlung, Massage, easy pass.
Treatment,
ja. Ja, ansonsten gibt es da nicht so viel.
Nö, reicht auch, wir haben auch schon wieder die Stunde 20 voll. Tippen müssen wir auch nicht, die Woche?
Nee.
Ist ja auch mal ganz, ganz angenehm, es sei denn, du willst jetzt 2 Länderspiele tippen.
Nee, hab ich keinen Bock drauf.
Nee, ich nehme mich ehrlich gesagt auch nicht. Also das muss wirklich nicht sein, bei aller Liebe.
Ich werde es mir aber trotzdem wahrscheinlich anschauen. Ich weiß gar nicht, wann die spielen. Also ich weiß, dass sie diese Woche spielen. Aber ich weiß nicht, wann die spielen.
Nee, das eine ist irgendwann um 2 Uhr morgens gegen Mexiko.
Das kann ich jetzt schon mal nicht angucken.
Wenn ich das richtig im Kopf habe.
Samstag 21 Uhr. Nee, das kann ich auch nicht angucken. Da habe ich was anderes vor.
Ja, da habe ich auch was Besseres zu tun. Also das muss nicht zwingend sein.
Das andere am 18. Weißt du denn, wo die spielen?
Nee. Also, du stellst auch immer diese komplexen Nationalmannschaftsfragen. Ne? Da habe ich auch keine Ahnung von.
Gegen die USA spielen sie im Rachler Field Hartford. Ja, wo ist das denn?
Weiß ich nicht. Wahrscheinlich im Aztekenstadion in Mexico City, oder?
Lincoln Financial Field, Philadelphia.
Ja, meinetwegen. Viel Spaß.
Und das Rachler Field ist in Hartford. Wo ist Hartford?
In den USA?
den USA.
Wo ist Hartford in den USA?
Zwischen Boston und New York.
Ja, sollen die machen. Also sollen die darüber fliegen? Mein Gott. Wir beschweren uns ein bisschen zu viel darüber, weil die Spieler aus Südamerika machen das halt in jeder Länderspielpause. Muss man ja auch ehrlich mal zugeben. Weiß ich nicht, ob man denn so eine große Diskussion runterbrechen muss, wie das Leon Goretzka jetzt gemacht hat. Ja, aber guckt sich halt keiner an, ist auch egal. So. Also damit würde ich sagen, wenn wir nichts mehr haben, würde ich die Folge auch hier ganz charmant einfach mal so abrappen.
Ja, absolut. Was machen wir eigentlich Sonntag?
Boah, wir nehmen einfach eine Folge aus Jux und Dollerei auf. Ey, und zur Not, ganz ehrlich, irgendwas Witziges in der Nationalmannschaft wird es wieder geben. Einfach, weil es die deutsche Nationalmannschaft ist. Und wir können mal wieder was Interaktives machen.
Ja, können wir machen.
Ja. Und dann machen wir, jeder bereitet irgendwas Interaktives vor und dann machen wir das.
Ja.
Ansonsten?
Haben wir es, ne?
Dann haben wir es. Ich würde nur noch sagen, Podcast hören, Podcast teilen, Podcast auf RTL Plus folgen, bei Spotify bewerten, das ist ganz wichtig. Ja, wir brauchen Bewertungen, wir wollen vor den Hummelsbrüdern bleiben. Wir sind auch vor den Großbrüdern, also genau da, wo wir hingehören. Ansonsten noch die Champions League-Folge hören, die haben wir heute erst veröffentlicht durch Urlaub, Krankheit etc. pp. Die gibt's auch noch, die haben wir schon letzten Donnerstag aufgenommen, die haben wir noch auf der Insel aufgenommen.
Die ist doch schon raus.
Genau, die hab ich vorhin rausgehauen, deswegen sage ich ja.
Ja, ja.
Unbedingt noch hören, abchecken und sonst sage ich au revoir.
Ciao. Woche.